have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! Bang! Oh, what a shot from Curry!
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Double Step Back, dem Podcast, bei dem wir Woche für Woche einen Schritt zurückgehen und uns das Bigger Picture der NBA anschauen. Mein Name ist Lorenzo Ligresti und ich wünsche first and foremost euch allen da draußen erstmal ganz, ganz fröhliche Weihnachten. Morgen ist es soweit, das heilige Fest steht vor der Tür. Ich freue mich auf die Tage, insbesondere natürlich auf den NBA Christmas Day und ich denke, vielen von euch da draußen wird es ähnlich gehen und ich denke, meinem kongenialen Partner wird es auch ähnlich gehen, Julius Schubert. Ho, 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 einen wunderschönen guten Morgen, mein Freund.
Einen wunderschönen guten Morgen. Ja, ich bin in absoluter Weihnachtsstimmung. Ich liebe Weihnachten extrem. Ist für mich die fünfte Jahreszeit. Das wird hier immer sehr, sehr zelebriert im Hause Schubert. Deswegen schon seit geraumer Zeit in massiver und großer Weihnachtsstimmung. Ich kann es kaum erwarten, die nächsten Tage mit der Familie zu verbringen, zu feiern, alle möglichen Leute mal wieder zu sehen, andere zu beschenken, sich selber beschenken zu lassen. Das ist schon eine sehr, sehr feine Sache. Ich freue mich sehr auf die nächsten Tage, ebenso wie ich mich auf die heutige Folge freue. Wie immer, ich freue mich auf die Christmas Games. Ich freue mich auf Stranger Things Volume 2 der letzten Staffel. Ich freue mich sehr, sehr, sehr auf die restlichen Dezember-Tage diesen Jahres. Ich freue mich auf Silvester. Ich freue mich einfach. Ich habe gute Laune aktuell. Mir geht's wunderbar. Und ich hoffe, das ist bei dir ähnlich.
Das ist bei mir ähnlich. Ich bin auch guter Dinge dieser Tage. Bei mir steht relativ viel an, sowohl jetzt an den Weihnachtstagen tatsächlich nicht so viel. Also ich bin im Hause Ligresti, beziehungsweise im Hause Kleiner, der Name meiner Mutter, ist Weihnachten nicht so hoch gehängt seit jeher. Also wir sind keine so traditionelle Weihnachtsfamilie. Trotzdem sind es natürlich Tage, die man immer gerne nutzt, um Zeit mit der Familie zu verbringen. Bei mir ist NBA Christmas immer ein großes Event, weil sich einige meiner Jungs, zum Teil auch welche, die eben nicht in der Heimat leben und dann aber für die Weihnachtstage in die Heimat kommen vorübergehend, dass wir uns da zusammenfinden. Die letzten Jahre waren es dann zwischenzeitlich so Runden mit 10, 11, 12 Leuten hier bei mir in der Bude. Und da wird dann der NBA Christmas Day zelebriert. Ansonsten steht aber auch relativ viel Arbeit an zwischen den Jahren. Ist immer ganz klassisch, wenn man als lokaler, regionaler Sportjournalist arbeitet, stehen immer die sagenumwobenen Hallenfußballturniere an, die auf der einen Seite zwar ziemlich Bock machen und mich dann auch immer so in meine eigene Fußballerzeit zurückversetzen. Ich will gleich einmal ganz kurz was erzählen, aber es ist halt immer relativ viel Stress. Also ich werde da diverse Stunden in irgendwelchen Hallen verbringen und mir mittelmäßigen Fußball anschauen. Aber ansonsten bin ich auch sehr froh, die nächsten Tage anzugehen. Erlaubst du mir eine ganz kurze persönliche Anekdote? Mir ist nämlich gestern Abend was Cooles passiert und dann können wir reinstarten.
Ist gestattet.
Wäre sehr witzig, hättest du jetzt einfach Nein gesagt. Und zwar, meine bezaubernde Freundin Anna ist seit relativ kurzer Zeit Cheerleading-Coach. Und zwar hier die Balingen Bucks, das American Football Team, das von Kumpels von mir aufgezogen wurde in den letzten 2 Jahren. Die haben sich irgendwann gedacht, hey, lass doch mal Cheerleading bzw. Cheerdance, eine Mädelstruppe zusammenstellen. Und das hat unter anderem jetzt eben Anna als Head Coach, die Tänzerin ist, seit jeher sehr gerne tanzt, ein bisschen in die Hand genommen. Und ich war gestern Abend, haben die ihre Weihnachtsfeier gehabt, in einer Turnhalle, in einem Kaff namens Engstlatt, hier in der Nähe von Balingen. Oder ich glaube, offiziell ist es ein Ortsteil von Balingen. Und dort habe ich dann mal kurz vorbeigeschaut. Und in eben jener Halle haben ich und meine Mitstreiter des SV Heselwangen in der B-Jugend damals unsere Wintertrainings verbracht. Und das ist eine winzig kleine Halle, in der du mit viel gutem Willen 4 gegen 4 spielen kannst im Fußball. Und selbst das ist dann einfach eigentlich schon zu voll. Und ich habe mich, so wie hier der Food-Tester von Ratatouille, als er die erste Gabel in den Mund nimmt und dann so zurückkatapultiert wird in seine Vergangenheit. Ich habe mich an die glorreichen Abende damals erinnert. Shoutout an Niklas zum Beispiel, der das sicherlich hier hören wird, und an die Jungs von früher. Das war, also wären damals Scouts von den großen Clubs dieser Welt in der Turnhalle in Engstlatt an der Grundschule gewesen, dann wäre, glaube ich, der ein oder andere Profivertrag unterschrieben worden über die Jahre. Also das war Peak-Fußball, was damals gespielt wurde in dieser Halle in der B-Jugend des SV Heselwang. Und da habe ich mich gestern dran erinnert. Das war ein sehr schöner, nostalgischer Moment.
Schön, nice. Sehr, sehr schöne Geschichte.
Und ich habe noch was. Julius, ich weiß nicht, ob es dir bewusst ist, aber am Wochenende hat das Double Stepback Derby stattgefunden. Mhm. In der zweiten Handball-Bundesliga hat der HBW Balingen-Wallstätten den, und jetzt weiß ich leider nicht mehr, wie der Verein heißt, ich bin gerade am Nachgucken, den Dessau-Rosslauer HV06 empfangen. Was natürlich ein richtig schöner Zufall ist, dass die beiden Käfer, aus denen wir kommen, oder die beiden Kleinstädte, einfach beide Vereine in der zweiten Handball-Bundesliga haben. Erwartungsgemäß haben die Balinger sich durchgesetzt mit 36-30, also Shoutout in der Stelle an die Gallier von der Alp, wie sie genannt werden. Und ein weiterer Beweis, dass Balingen halt einfach cooler ist als Dessau-Rosslau. Also da lässt sich jetzt, glaube ich, nicht mehr groß dagegen argumentieren.
Ja, da lässt sich nicht viel gegen sagen. Herzlichen Glückwunsch an der Stelle. Ich bin ehrlicherweise gar nicht mehr so drin im Dessauer Game generell oder auch im Handball-Game. Von daher ging das leider komplett an mir vorbei. Aber ja, herzlichen Glückwunsch. Coole Sache. Ja.
Dankeschön, Dankeschön. Das Rückspiel am 29. Mai, Freitagabend 19.30 Uhr. Das haben wir jetzt mal im Auge und im Hinterkopf. Machen wir irgendwie so einen Livestream und reacten auf das Spiel oder so. Oder ich komme bei dir vorbei und wir covern das, machen da Double Stepback-Content drüber.
Keine schlechte Idee, reden wir nochmal drüber. Okay, aber krass, ja, also Dessau ist eine Handballstadt schon immer gewesen. Ich möchte sagen, vor ein paar Jahren sind die auch mal in die dritte Liga abgestiegen. Oder war es andersrum? Oder sind sie fast aufgestiegen in die Bundesliga? Irgendwas Größeres ist da mal passiert. Entweder sie sind abgestiegen oder sie haben den Aufstieg so ganz, 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 ganz knapp verpasst. Ja, und deswegen Dessau ist hier fast mehr im Handballfieber immer als im Fußballfieber, leider nicht so wirklich im Basketballfieber. Das ist ein bisschen schade.
Ja, same. Gilt für Balingen ebenso. Handball, Hochburg seit jeher. Lange auch in der Bundesliga gewesen. Und aber seit ein paar Jahren jetzt ab und zu geht's mal wieder hoch. Aber in der Regel sind sie jetzt eine gesettelte Zweitligamannschaft.
Ja, ich kann Handball absolut nichts abgewinnen.
Ich auch so leider nicht.
Interesse halber. Ich hab, ja. Also wenn jetzt mal irgendwie eine WM stattfindet oder eine Europameisterschaft. Was war das? War das eine EM damals, 2015, mit den Bad Boys oder wie hießen sie? Ich weiß gar nicht. Wo sie dann im Finale noch Spanien so abgezogen haben. Das war schon ein Vibe, das war schon eine ziemlich coole Erfahrung und da guckt man sich das dann auch an. Oder so ganz früher mit, wie hieß unser Torhüter? Fritz mit Nachnamen? Ich weiß gar nicht mehr. Wir hatten so einen übelst insane guten Torhüter damals, Torwart beim Handball. Matthias Fritz oder sowas, irgendwie, keine Ahnung. Also ja, früher immer mal Handball gesehen zu den größeren Turnieren, aber jetzt schon seit Jahren auch nicht mehr und ja, kann dem Ganzen nicht so viel abgewinnen.
Henning Fritz hieß der.
Henning Fritz. Henning ja. Fritz, ja, absolute Legende.
Ja, geht mir ähnlich. Also es ist so ungefähr die einzige Ballsportart, mit der ich wirklich, auch wenn es darum ging, damals irgendwie im Schulsport oder so, das selber zu spielen, das war irgendwie immer so mein Kryptonit unter den Ballsportarten. Ich habe mich in allen anderen relativ wohl gefühlt, aber ja, Handball bin ich auch nie so richtig warm geworden mit, muss ich sagen.
Naja, gut. Was haben wir vor heute?
Wir haben vor, eine, passend zur Weihnachtsstimmung, wollen wir eine NBA-themed Wishlist aufstellen. Wir haben uns überlegt, dass wir ein paar Punkte mitbringen. Bei mir sind es hauptsächlich Teams, aber ich habe auch einen Spieler mit eingestreut, um vielleicht ein bisschen Abwechslung reinzubringen. Was steht auf dem Brief an Santa Claus? Was steht auf dem Wunschzettel von NBA-Teams? Oder wie gesagt, in einem Fall, einen Spieler habe ich dabei. Ich bin gespannt, was du alles dabei hast für die nächsten Monate, für den Rest der Saison, für die langfristige Zukunft. Wie dem auch sei, ein bisschen locker hier durch die Association springen. Wir haben gerade im Vorgespräch schon gesagt, wahrscheinlich die einzelnen Punkte, die wir jeweils mitgebracht haben, werden eher so Quick-Hit-Geschichten sein. Das wird jetzt nichts sein, was so wahnsinnig in die analytische Tiefe geht. Deswegen haben wir uns gerade dazu entschieden, statt wie geplant, dass jeder 3 Punkte mitbringt, dass wir jeder 5 Punkte hier an den Start bringen. Dementsprechend verzichten wir heute auf Headlines, weil wir sowieso querbeet in der NBA unterwegs sein werden. Und ich würde sagen, ohne große Vorrede, lass uns reinstarten. Was wäre der erste Punkt? Was wäre der erste Brief an den Weihnachtsmann, den du uns hier mitgebracht hast von einem NBA-Team?
Sehr, sehr gerne. Die Boston Celtics wünschen sich ein Jason Tatum Christmas Miracle. Eine baldige Jason Tatum Rückkehr. Wir haben es alle mitbekommen, Jason Tatum riss sich seine Achillessehne im Mai 2025 in der Playoff-Serie gegen die Boston Celtics, ist seitdem in der Reha und scheint da dem Zeitplan auch voraus zu sein. Es gibt immer wieder Videos, die Hoffnung machen, wie er am Dunken ist, wie er Stepback-Dreier im Training nimmt, wie er schon involviert ist in Basketballspiele dort, hat neulich auch eine IG-Story gepostet mit der Caption irgendwie bald, soon. Und man scheint da sehr optimistisch zu sein, dass Jason Tatum ja relativ bald vielleicht auch zurückkehren könnte, Anfang des Jahres. Einige Celtics-Insider sprechen schon von einem optimistischen, ja, vielleicht einer Januar-Rückkehr, sogar eventuell Richtung All-Star-Break. Und das wünschen sich natürlich die Boston Celtics sehr, die sich entgegen der Erwartung einiger nicht in einem Gap-Year befinden, sondern ziemlich konkurrenzfähig aussehen und in meinen Augen die Erwartungen übertreffen. Und die Erwartungen waren nicht hoch. Erstens, du hast die Tatum-Verletzung für mindestens mal den Großteil dieser Saison. Das war klar. Und dann war ja im Sommer auch großer Ausverkauf bei den Celtics. Man hat Jrue Holiday ziehen lassen, man hat Kristaps Porzingis ziehen lassen, man hat Al Horford ziehen lassen, man hat Luke Kornet ziehen lassen. Alles auch mehr oder weniger wichtige Spieler in den letzten Jahren, teilweise wirklich wichtige Säulen für natürlich das Spielerische, aber auch den Lockerroom. Die hat man ziehen lassen und das, hat natürlich schon dafür auch gesorgt, dass die Celtics da jetzt als nicht besonders gut eingestuft wurden vor der Saison. Wir beide hatten sie so bei roundabout 500. Ich hatte sie ja, glaube ich, bei 40 Siegen und 42 Niederlagen und dann irgendwo auf dem 10. Platz oder 11. Platz in der Conference. Und sie übertreffen bisher die Erwartungen. Sie stehen mit einer Bilanz von 18-11 auf Platz 3 in der Eastern Conference. Sie haben 8 ihrer letzten 10 gewonnen, 3 in Folge. Sie sind an beiden Enden des Parketts sehr, sehr ordentlich. Und das sorgt natürlich irgendwo auch dafür, dass man sich jetzt vorstellt, was wäre denn, wenn Jason Tatum vielleicht wirklich bald zurückkommt und wenn Tatum eventuell vielleicht wirklich auch relativ bald dann gut zurückkommt und schnell wieder seine Form findet und bereits in dieser Saison auch wieder relativ nah an 100% rankommt. Dann guckt man auf diesen Osten und sagt, okay, Detroit ist Erster. Die sind eventuell noch nicht so weit bei aller Liebe, die Knicks sind das beste Team der Conference wahrscheinlich, aber auch nicht über alle Zweifel erhaben. Die Magic strugglen, die Cavaliers sind nicht die Cavaliers, wie wir sie erwartet haben. Wir haben das neulich auch in der Supporter-Folge detailliert besprochen. Die Sixers sind halt die Sixers. Milwaukee ist wack. Atlanta ist ein 500-Team aktuell und läuft den Erwartungen hinterher. 3 in Folge jetzt auch verloren. 3 der letzten 10 nur gewonnen. So, wenn du Boston bist und guckst, wie gut dieses Team jetzt gerade ohne Tatum ist, was Brown da als Nummer 1 macht, was Pritchard für einen Sprung gemacht hat, was der Frontcourter abliefert, den wir eigentlich als schlechtesten der NBA bezeichnet hatten vor der Saison, der jetzt gar nicht mal so übel aussieht. Und dann plackst du da vielleicht Tatum rein, der relativ bald dann auch da ist und auch gut ist. So, warum soll man da nicht in diesem Osten auch ein ernstes Wörtchen mitzureden haben? Und das wünschen sich natürlich die Boston Celtics sehr, die sicherlich da auch rangehen werden an die ganze Tatum-Sache. Sehr vorsichtig, man will da auch kein Risiko eingehen. Man möchte, dass er auch wirklich 100% ja dann auch abliefern kann und dass da dann nicht sofort irgendwie die nächste Verletzung reinkommt und er da echte Probleme bekommt. Also man wünscht sich natürlich schon, dass er dann auch wirklich da ist und man da keine besonders großen Risiken eingeht, aber auf der gleichen Seite, so, wenn man jetzt, keine Ahnung, auf Platz 13 der Conference wäre und das Jahr eh abschenken würde und eventuell sogar in den Tanking-Mode geht, dann guckst du vielleicht eher auf die Tatum-Sache und sagst, ja komm, dann nehmen wir ihn jetzt noch ein bisschen raus, noch ein bisschen länger und vielleicht sogar das ganze Jahr. Und das ist hier wirklich ein Gap hier. Stattdessen hast du eine Situation, wo du halt jetzt schon sehr gut bist und deswegen Tatum vielleicht auch relativ bald zurückhaben möchtest. Wir haben über das Thema Offensiv-Rebounding sehr ausführlich geredet, da die Celtics auch erwähnt, die einer der Vorreiter sind. Ich habe auch in einem Video neulich sehr lobend über die Celtics geredet und das alles so ein bisschen analysiert. Die Celtics haben einfach auch eine Sache verstanden, die viele andere Teams in der modernen NBA nicht verstehen, und zwar, dass das Possession Game zu gewinnen einer der ganz, ganz großen Schlüssel ist. Die Celtics nehmen sehr viel mehr Abschlüsse als ihre Gegner, was zum einen daran liegt, dass sie die zweitwenigsten Turnover oder Cleaning the Glass produzieren in der gesamten NBA. Und gleichzeitig auf Platz 6 bei ihrer offensiven Rebound-Rate liegen. Das heißt, sie kommen halt zu vielen Versuchen, weil sie den Ball nicht verlieren. Und sie kommen zu vielen Versuchen, weil sie sich so viele offensive Rebounds sammeln. Und wenn man dann auch noch mit einkalkuliert, dass sie die drittmeisten Dreier in der gesamten NBA nehmen, dann wird halt schnell klar, auch aus mathematischer Sicht, warum diese Offensive so gut ist, auch wenn man das vielleicht bei dem Personal gar nicht mehr unbedingt erwarten könnte, weil man nimmt halt viele Dreier und Dreier sind mehr wert als Zweier. Man verwandelt die nicht so geil wie in den letzten Jahren, aber man verwandelt sie trotzdem gut genug, dass sich das mathematisch rechnet. Und wenn man dann halt nicht trifft, dann greift man sich super viele offensive Rebounds und gleichzeitig verliert man den Ball super selten. Das ist halt immer noch auch eine Joe Mazzulla-Offense und ein Joe Mazzulla-Team, egal wer da auf dem Parkett steht. Da gibt's feste Prinzipien, da gibt's Ordnung, da gibt's Struktur in dieser Offensive. Und deswegen übertreffen die Celtics bisher die Erwartung und wünschen sich daher bei Santa Claus, dass Jason Tatum bald zurückkommt und man dann eventuell sogar richtig angreifen kann.
Vollste Zustimmung. Ich habe das auch als einen der Punkte auf meinem Zettel stehen. Und im Grunde genau aus dem Case, den du gerade gemacht hast. Die Celtics sind wesentlich kompetitiver, als wir alle das erwartet haben, oder zumindest die meisten von uns. Sie haben die viertbeste Offense der NBA. Sie haben eine leicht unterdurchschnittliche Defense. Sie underperformen ihr sechstbestes Netrating sogar bislang leicht. Also sie könnten auch gut und gerne bei 20 Siegen stehen oder so. Und angesichts der Tatsache, und das wird ein roter Faden sein, der sich auch durch ein paar meiner anderen Punkte durchzieht, dass der Osten halt wirklich sehr, sehr offen ist. Und das war zumindest vor der Saison schon eine Tendenz. Aber ich denke, die hat sich jetzt noch verstärkt dadurch, dass, wie du gesagt hast, die Cavs nicht das sind, was wir erwartet hatten, die Knicks nicht ohne Fragezeichen sind, die Pistons ein junges, aufstrebendes Team, wo man dann auch erstmal abwarten muss, wie die sich dann in den Playoffs schlagen werden. Also der Weg, wenn Tatum zurückkommt und halbwegs auf dem Level ist, was man erwarten kann nach so einer langen Verletzungspause, dann ist der Weg in die Conference Finals oder vielleicht sogar die Finals lange nicht so steinig, wie man vor der Saison gedacht hätte. Und deswegen bin ich voll bei dir und denke auch, dass das auf der Christmas Wishlist der Celtics steht.
Okay, was hast du?
Ich bleib dann, glaube ich, einfach mal in dem Theme und in dem Osten. Und ich habe mir die Detroit Pistons vorgenommen. Und ich glaube, die Detroit Pistons wünschen sich oder sollten sich wünschen ein Upgrade für Tobias Harris. Und das soll nicht heißen, dass Tobias Harris eine schlechte Saison spielt. Ich finde, er erfüllt eine gute Rolle in diesem Team. Aber es ist, und da haben wir in der Vergangenheit auch schon immer mal wieder drüber geredet, wir haben den Namen Lauri Markkanen zum Beispiel mit Detroit in Verbindung gebracht und haben uns darüber auch schon ausführlich unterhalten, wie das funktionieren würde, ob das funktionieren würde. Das ist natürlich ein Name, der da weit oben auf der Liste steht. Das ist aber nicht der einzige Name, der auf der Liste stehen sollte in meinen Augen. Ich glaube, dass die Pistons, du hast, wenn du Detroit bist, hast du zwei Wege mit diesem überraschend geilen Saisonstart umzugehen. Auch hier 23 Siege, 6 Niederlagen. Sie haben das viertbeste Netrating der NBA. Das ist das Beste im Osten. Sie haben die zweitbeste Defense. Sie haben eine Top 10 Offense aktuell mit Platz 9 auf denen the Glass. Sie sind jetzt auch kürzlich wieder, haben 4 ihrer letzten 5 gewonnen, sind kürzlich wieder echt gut drauf. In den letzten 5 Spielen sogar die beste Defense der NBA. Wir haben es nicht gedacht, weil die Thunder, die Banausen da in Oklahoma City, zweimal verloren haben in den letzten 2 Wochen und ein lächerliches Defensivrating von 102,1 auflegen in der Zeit. Detroit sollte, glaube ich, ohne jetzt irgendwie einen dummen Move zu machen, also da würde ich schon wirklich Abstand von nehmen, weil dann wiederum, ich habe gerade gesagt, es gibt zwei Wege. Entweder du sagst, hey, wir haben ein junges Team, wir sind gerade im Aufschwung, wir übertreffen alle Erwartungen, wir halten die Füße still, wir gucken erstmal, wo uns dieser Kern hinbringt und dann setzen wir uns im Sommer hin und überlegen, was kann man machen, wo waren jetzt die Probleme, was haben vielleicht die Playoffs offenbart in Sachen Baustellen, in Sachen Fragezeichen. Oder du sagst jetzt noch vor der Deadline, Attacke, der Osten ist wide open, wir sind aktuell das beste Team im Osten, warum sollten wir das nicht auch in den Playoffs sein? In den Finals sind wir dann wahrscheinlich unterlegen gegen wer auch immer aus dem Osten, aus dem Westen rauskommt, aber wer weiß, let's go. So, das sind, glaube ich, die zwei Wege, die sich ein solches junges, aufstrebendes Team in einer solchen Saison vor sich hat. Und ich bin der Meinung, sie sollten zweiteren Weg wählen. Nicht komme, was wolle und nicht um jeden Preis. Also du solltest jetzt hier nicht für einen Markkanen irgendwie zwei Ivy und Holland und 3 First-Rounder so, das nichts Dummes machen, bitte. Aber wenn es einigermaßen in einem vertretbaren Rahmen ist, was den Gegenwert angeht, dann finde ich, sollten die Detroit Pistons auf ihrem Wunschzettel stehen haben, diesen Tobias Harris-Spot, wenn wir den jetzt noch upgraden, dann sind wir vielleicht sogar der Favorit im Osten oder wir sind zumindest auf Augenhöhe mit den Knicks in einer potenziellen Conference-Finals-Serie. Dann wird das ein offenes Ding, dann geht es 7 Spiele und wer weiß, vielleicht versehen wir es uns und stehen in den Finals. Und das sollte dann die angestrebte Krönung sein von dieser Saison in meinen Augen.
Stimme ich dir absolut zu. Habe ich jetzt hier nicht bei mir mit auf der Liste, war aber auch ein Gedanke, als ich jedes einzelne Team durchgegangen bin und überlegt habe, ey, was könnte auf dem Wunschzettel stehen, dann ist es bei den Detroit Pistons, holt noch einen weiteren Star rein. Wie du gesagt hast, nicht um jeden Preis, wir hatten über einige Kandidaten auch schon geredet, über Anthony Davis, über Lauri Markkanen. Es würde halt jemand auf dieser Power-Forward-Position sein, weil du hast dein Lead Guard, du hast dein Center, du hast deine Flügelrotation mit Holland und mit Amen Thompson, die in meiner Meinung auch bleiben sollten. Und Ivy ist halt irgendwo derjenige, der, glaube ich, am ehesten noch Wert hat, aber gleichzeitig auch ersetzbar ist. Man hat diese vielen Siege zur Saisonstart ohne ihn geholt. Er passt jetzt nicht perfekt an die Seite von Cunningham, sollte aber gleichzeitig auch für andere Teams noch ein sehr attraktives Asset sein. Und ich gebe halt sehr viel lieber Ivy ab, als ich Durin abgebe, der für dieses Team ja unersetzlich ist, als dass ich einen Amen Thompson abgebe oder Ron Holland, die auch wirklich einen Großteil dieser Identität dieses Teams auch mitprägen. Von daher wäre Ivy der, den ich da am ehesten noch ziehen lassen würde und für den man halt auch noch eine Menge Gegenwert bekommen würde. Und wie du halt auch gesagt hast, die Pistons sind gut, da lässt sich drauf aufbauen. Man sollte sich aber nicht überschätzen. Und ich glaube, das ist ein Fehler, den viele Teams, wir hatten das auch mal in der Folge besprochen, von Teams, die einen Surprise Run hingelegt haben und sich dann überschätzt haben. Und das ist jetzt noch nicht der Fall bei den Detroit Pistons. Aber was du halt nicht machen darfst, ist jetzt nach 2 Monaten auf die Tabelle zu gucken, zu sagen, ey, 23 Siege, 6 Niederlagen, wir rollen hier durch und es läuft wunderbar, und dich dann zu überschätzen und zu denken, dass sich das auch in die Playoffs problemlos übertragen lässt, dass du wirklich auf einem Level mit diesen Top-Teams bist, weil ich glaube nicht, dass sie das jetzt schon sind. Und ich glaube eher, dass man aus diesem Saisonstart mitnehmen sollte, Alter, wir übertreffen alle Erwartungen, wir sind fantastisch gut, wir sind noch ein Upgrade, ein Star weg, um wirklich, wirklich ein Contender zu sein. Und deswegen hoffe ich, dass die Pistons diesen Move noch machen. Ich hoffe, dass Markkanen da endlich rausgeholt wird aus Utah, dass wir dann auch im Frühjahr die ersten Playoff-Spiele in der Karriere von Lauri Markkanen sehen, und das im Optimalfall bei den Detroit Pistons, weil ich denke, dass er da perfekt reinpasst. Ich hätte aber auch nichts dagegen, wenn man All-In geht für jemanden wie Giannis oder dass man für jemanden wie Anthony Davis tradet. Da gibt es jetzt nicht nur diesen einen Kandidaten. Fakt ist, die Pistons ja müssen irgendetwas machen noch, glaube ich, wenn sie ernsthaft ein Wörtchen im Titelrennen mitreden wollen, weil sie aktuell in meinen Augen noch nicht ganz da sind.
Gut, was ist dein nächster Punkt?
Mein nächster Punkt dreht sich, wenig überraschend, um die Los Angeles Lakers, für die ich mir wünsche, beziehungsweise die sich wünschen sollten, einen, ich kann nicht mal sagen weiteren, einfach einen guten 3&D-Rollenspieler reinzuholen. Jemand, der auf dem Flügel Athletik reinbringt, Point of Attack Defense reinbringt, Hustle reinbringt, während er gleichzeitig am offensiven Ende aber auch ein verlässlicher Schütze vor allem ist, denn in dieses Profil passt kein einziger der Spieler, den die Lakers aktuell im Kader haben. Entweder du hast Offense von jemandem wie Hachimura, kriegst aber keine Defense und kein Basketball-IQ, oder du kriegst Hustle und Defense wie von Vanderbilt, kriegst aber offensiv überhaupt nichts, oder du kriegst weder Offense noch Defense von Gabe Vincent, kriegst einfach gar nichts von Gabe Vincent. Oder du hast in der Theorie beides, wie bei Maxi Kleber, aber da kommt Alter und Verletzungsanfähigkeit dann irgendwo in die Quere. Und was ich mir wünsche, ist ein 3&D-Spieler, der in der Crunch-Time auf dem Parkett stehen kann, der an der Seite von Doncic funktioniert, an der Seite von LeBron und Reeves funktioniert, der Dreier trifft, der den besten Angreifer des Gegners verteidigt. Gib mir jemanden wie Andrew Wiggins, gib mir einen Herb Jones, gib mir selbst, auch wenn das jetzt weniger diese Defense-Beschreibung passt, aber gib mir selbst jemand wie Dante DiVincenzo, so irgendjemand für einen Flügel, der halt Two-Way-Fähigkeiten mitbringt. Das würde ich mir sehr wünschen. Die Lakers haben die 20. beste Defense der NBA. Man ist offensiv elitär gut. Man gewinnt die Crunch-Time-Matches. Man übertrifft die Erwartung die Saison. Aber defensiv ist es halt teilweise schon wirklich ziemlich grauenhaft anzusehen. Und das sollte die Nummer 1 Priorität dieses Teams sein und sollte da auch ganz oben auf dem Wunschzettel stehen, einen wirklich, wirklich guten Verteidiger noch vor der Trade-Deadline reinzuholen.
Ich habe gestern in einem Podcast einen Mock-Trade, das war, glaube ich, kein konkreter Mock-Trade, sondern eher so ein Konzept. Ich bin jetzt gerade nebenher mir hier mal auf der ESPN Trade Machine und gucke auf die Schnelle, ob das denn funktionieren würde überhaupt. Aber da hat mich sofort den Gedanken gehabt, es würde mich sehr interessieren, wie du dazu stehst. Wir haben in der Offseason schon und auch immer wieder im Laufe der Saison, habe ich zumindest die Gedanken gehabt, so wahnsinnig ausführlich haben wir oftmals nicht drüber gesprochen, aber die Lakers mit ihrem Trio, Austin Reeves, Luka Doncic, LeBron James, ist die Big Three. Das ist offensiv vom Fit her, glaube ich, inzwischen vielleicht nicht über jeden Zweifel haben, aber ich glaube, wir können resümieren, es funktioniert. Wir brauchen uns, glaube ich, nicht die allergrößten Sorgen machen. Trotzdem ist es, glaube ich, so, dass auf dem Papier ein Luka Doncic-Team mit anderen Pieces drumherum vielleicht mehr maximiert werden kann. Defensiv hast du definitiv das Problem, dass du drei Spieler in deiner besten Fünf hast, die im Fall von Austin Reeves jetzt nicht keine krasse Schwachstelle, aber die keine positiven Verteidiger sind. Und im Falle von LeBron in diesem Stadium seiner Karriere und auch im Falle von Luka ziemlich deutliche Schwachstellen. Sollten die Lakers in Richtung Austin Reeves Trade denken? Und der Vorschlag, den ich gestern in diesem Podcast gehört habe, ich glaube, es war bei Zach Lowe, weiß ich jetzt aber nicht mehr, würde gehaltstechnisch so nicht funktionieren. Also die Lakers müssten dann nochmal, aber sie haben ja mit Vincent, mit Hachimura, mit Kleber, sie haben einige von diesen mittelgroßen Expiring Contracts, sodass das sicherlich irgendwie einen Weg geben würde. Was hältst du davon, die Pelicans anzurufen und dir sowohl Trey Murphy als auch Herb Jones reinzuholen im Gegenzug für Austin Reeves im Grunde und dann halt mal gucken, was du machen musst, damit das Geld funktioniert. Weil das sind zwei Dudes, die der Defense weiterhelfen, die vielleicht sogar weiterhelfen, dass eine Offense um Luka Doncic herum, vor allem Murphy mit seinem Off-Ball-Game und seinem Shooting, maximiert wird. Aber du müsstest halt den sauren Apfel beißen, weil ich glaube, dass LeBron James in einem Trade nicht wirklich viel einbringen würde und er hat ja auch eine No-Trade-Klausel. Austin Reeves müsstest du verlängern im Sommer, also da ist dann auch noch so ein bisschen ein Rattenschwanz dran. Aber auf der anderen Seite spielt Austin Reeves halt einfach eine unfassbare Saison und du würdest dich natürlich schweren Herzens von ihm trennen. Wie stehst du dazu, diese Big Three aufzubrechen und gerade jetzt konkret auf das Beispiel Murphy und Jones für Reeves?
Da halte ich ehrlich gesagt nicht wirklich viel von. Aus dem einfachen Grund, dass du dir dann langfristig überlegen musst, wer wird denn dann die Nummer 2 von Luka Doncic als offensiver Creator. Die Idee, gute 3-and-D-Spieler um Doncic herum zu bauen, die gibt's ja schon seit geraumer Zeit. Und das ist was, was Dallas auch über Jahre hinweg ganz ordentlich eigentlich hinbekommen hat. Die Schwierigkeit ist es, einem Spieler wie Doncic eine krasse zweite Option an die Seite zu stellen. Das ist etwas, wofür die Mavericks jahrelang gebraucht haben. Brunson war dann nicht dieser Dude, Porzingis war nicht mehr dieser Dude und man hat Jahre gebraucht, ehe man dann für jemanden wie Kyrie Irving traden konnte, um Doncic endlich diese Entlastung reinzuholen. Weil es in meinen Augen schwieriger ist, eine krasse Nummer 2 reinzuholen, als 3 oder 4 ordentliche, gute 3-and-D-Rollenspieler. Ohne jetzt die beiden Pelicans-Spieler, die du angesprochen hast, hier zu unterbewerten. Aber die Lakers haben halt den großen Vorteil, diese Nummer 2 schon zu haben. Und ich würde ihn sehr davon abraten, diese Nummer 2 abzugeben. Wir dürfen nicht vergessen, dass LeBron James nicht mehr für immer spielt und dass das gut und gerne LeBrons letztes Jahr in L.A. sein könnte. Ich kann mir nicht vorstellen, dass LeBron noch länger spielt als 2 Jahre. Also diese Saison noch. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass die nächste dann seine letzte ist. Und selbst wenn nicht, er ist dann nicht mehr dieser Dude. Das heißt, diese Big Three wird eh bald auseinandergebrochen. Warum sollst du sie dann jetzt in dieser Saison, wenn sie im Sommer eventuell eh schon auseinandergebrochen wird, auch schon auseinanderbrechen? Und dann stehst du im Zweifelsfall im Sommer da ohne LeBron und ohne Reeves und hast dann wieder nur Doncic. Und wir müssen uns unterhalten darüber, wie Doncic offensiv entlastet wird und dass Doncic offensiv zu viele krasse Lasten tragen muss und dass, wenn Doncic verletzt ist, niemand da ist, der in diesem Team übernehmen kann. Also Austin Reeves abzugeben, der abgesehen von dem, was er diesem Team zukünftig bringt und wie gut er ist, der homegrown ist, der seine gesamte Karriere bei den Lakers gespielt hat, der in LA sein möchte und der einfach diese Franchise liebt und das auf Gegenseitigkeit beruht, und der einfach ein Laker ist. Austin Reeves einfach ein Laker. Der hat sich entwickelt zu dem Spieler und zu dem Mann, der er heute ist, bei den Lakers. Und ich find's immer kacke, so jemanden dann abzugeben. Ein Szenario, in dem ich Austin Reeves abgeben würde, wäre halt für Giannis. Du nimmst Reeves und du nimmst alle möglichen Picks und Swaps und Assets und Gehälter, die das dann worken lassen und bietest ihn halt an für jemanden wie Giannis. Aber was ich nicht mache, ist Reeves abzugeben und dafür gute quasi 3-and-D-Spieler reinzuholen. Dafür ist mir der Wert einer elitären Nummer 2 wichtiger als der Wert von mehreren guten Rollenspielern. Das Problem dieser Big 3 ist halt auch nicht Austin Reeves. Das Problem ist halt LeBron James und das, was LeBron James verdient und dass LeBron weder offensiv die Rollenspieler-Skills mitbringt, noch defensiv gut genug ist, um halt an der Seite der beiden besten Spieler dieses Teams, Reeves und Doncic langfristig, halt dauerhaft gut zu spielen und auch wichtige Crunch-Time-Minuten zu sehen. Und ich glaube, wenn dieses LeBron in Anführungszeichen Problem gelöst wird irgendwann und du hast halt Reeves und du hast Doncic als deine 1 und 2 und dann hast du Big Man und zwei gute Rollenspieler 3-and-D-Wings an ihrer Seite auf der 3 und auf der 4, dann kann das auch ein richtig, richtig gutes Team werden. Aber nie im Leben trade ich Austin Reeves und teile das, was er bringt, quasi auf mehrere Spieler. Also das würde ich für einen großen, großen Fehler halten. Wenn, dann nimmst du Reeves als Asset und versuchst dir einen noch größeren Star zu holen, oder?
Okay, fair.
Siehst du es anders?
Ja, doch, ich sehe es wahrscheinlich unterm Strich ähnlich, aber ich würde über diese Murphy-Herb-Jones-Geschichte schon sehr ausführlich nachdenken, weil ich halte wahnsinnig viel von Murphy, spielt eine überragende Saison, was ein bisschen unterm Radar fliegt, weil einfach die Pelicans scheiße sind und da weiterhin sich die großen Stories sowohl um Zion als auch jetzt dann neuerlich um Derrick Queen drehen und Herb Jones würde halt im Alleingang der Defense schon sehr, sehr viel weiterhelfen. Also Herb Jones ist halt so ein bisschen so ein Jared Vanderbilt, nur dass er dir halt wenigstens genug Offense gibt, um spielbar zu sein.
Die Frage ist, wie viel glaubst du an die offensive Creation-Entwicklung von Trey Murphy? Da kann man schon optimistisch sein, aber das wird halt trotzdem selbst im Best Case wahrscheinlich nicht mal annähernd so gut wie das, was Reeves dir halt jetzt schon gibt. Und Reeves ist halt im Zweifelsfall auch noch gar nicht angekommen bei seinem langfristigen Ceiling.
Das stimmt wahrscheinlich. Also wahrscheinlich.
Und Reeves und Doncic haben halt auch eine wahnsinnige Chemie miteinander und scheinen sich super gut zu verstehen. Mhm. Und haben da jetzt echt auch in kurzer Zeit ein sehr, sehr gutes Verhältnis aufgebaut. Das merkst du vor Ort. Ich durfte sie ja ein bisschen begleiten vor Ort für eine Woche letztes Jahr im März. Und das merkst du aber auch hier aus der Ferne, dass die beiden einfach sehr, sehr cool miteinander sind. Und das echte Leben ist halt kein NBA 2K. So, das sind auch alles Faktoren, die dann auch mit so dieses Zwischenmenschliche und so. Und gerade, dass man Reeves halt entwickelt hat und undrafted und was er da hingelegt hat und dass er da auch so einen teamfreundlichen Vertrag unterschrieben hat zuletzt, weil er halt unbedingt ein Laker sein will. Das sind alles so Faktoren, die man halt dann in solchen Mock-Trades, wo man dann überlegt, passt es mit den Geldern und so, da vielleicht nicht mit einkalkuliert. Von daher würde ich von dieser Idee abraten, auch wenn das natürlich schon irgendwo auch seine Vorteile hätte, diesen Move zu machen, den du angesprochen hast.
Ich würde für mein nächstes Thema zum anderen LA-Team rübergehen und sagen, dass, und das ist vielleicht auch ein Hinweis, den wir am Anfang hätten bringen sollen, wir beschränken uns hier auf realistische Geschichten. Also der Punkt hätte jetzt nicht sein dürfen, die LA Clippers wollen ihren First-Round-Pick zurück oder sowas. Also es müssen Dinge sein, die auch tatsächlich umsetzbar sind. Die LA Clippers befinden sich in einer der vielleicht misslichsten Lagen in der NBA-Geschichte oder zumindest in der jüngeren NBA-Geschichte, weil sie relativ viel, wenn nicht alles, aber relativ viel auf eine Karte gesetzt haben und diese Karte aktuell auf glorreichste Art und Weise zum Scheitern verurteilt ist. Trotzdem bin ich der Meinung, die LA Clippers sollten sich wünschen, möglichst in den Tanking-Modus zu gehen, in Anführungszeichen. Tanking-Modus bedeutet in dem Fall nicht, wir verlieren für hohe Draftpicks, weil da kommt halt die ganz große Problematik ins Spiel, dass sie weder ihren Draftpick jetzt im kommenden Draft haben, das haben wir alle, glaube ich, mitbekommen die letzten Wochen, der geht nämlich zu den Oklahoma City Thunder. Ihren First-Rounder in 2027 werden sie wahrscheinlich ebenfalls an die Oklahoma City Thunder abdrücken müssen in Form eines Pick-Swaps, also da haben sie zumindest einen Pick, aber eben wenn es so weitergeht und sie schlechter sind als die Thunder, wovon ich sehr stark ausgehen werde, nicht unschlechter als Denver, also Denver ist da auch noch mit drin in diesem Pick-Swap. Sie werden einen haben, aber eben nicht den eigenen und einen potenziellen Lottery-Pick. Sie haben dann 2028 tatsächlich ebenfalls keinen Lottery-Pick, weil der ungeschützt nach Philadelphia geht. Und 2029 geht ein Pick-Swap ebenfalls nach Philadelphia, der dann wenigstens Top 3 protected. Und erst dann, ab 2030, haben die Los Angeles Clippers wieder uneingeschränkte Kontrolle über ihr Draft-Schicksal. Trotzdem würde ich einreißen. Ich würde schauen, was kriege ich für Kawhi, was kriege ich für Harden. Ich schätze mal und ich befürchte, die Antwort auf beide Fragen wird sein, nicht viel. Am ehesten noch für Harden, der halt wirklich ziemlich stark aufspielt. Vielleicht gibt es einen Contender oder ein Playoff-Team, das sich da reinredet, trotz Alter und trotz hohem Gehalt. Wie sieht's aus mit Kawhi? Da kann ich gar nicht einschätzen, wie der Wert ist rund um die Liga. Gucke ich mir vielleicht sogar an, was ich für Ivica Zubac bekommen kann. Das ist so vermutlich das größte Trade-Asset, was ich aktuell zur Verfügung habe. Weil ja, wenn ich jetzt einreiße, wenn ich mein Team schlechter mache, da ist halt die Frage, sie sind so schlecht dermaßen, also aktuelle Bilanz 7-21. Wie viel schlechter würde es denn überhaupt werden, wenn ich Harden und Kawhi und Zubac irgendwie wegschicke? Zubac ist ein Trade Asset, das ist ein Spieler, von dem ich mich natürlich ungern trenne. Und das ist ein Spieler, von dem ich mich auch nicht für jeden Preis trenne. Das ist dann schon jemand, den ich sage, hey Zubac, guter Vertrag, einigermaßen noch in der Altersstruktur, dass er die Chance hätte, in 2-3 Jahren wieder Teil des nächsten guten Clipper-Teams zu sein. Den verscherbe ich jetzt nicht einfach so. Da gucke ich schon, dass ich einen guten Gegenwert für bekomme. Wenn ich aber einen guten Gegenwert für bekomme, finde ich, sollten die Clippers, auch wenn sie nicht klassisch über den Draft neu aufbauen können wahrscheinlich, sollten sie trotzdem in diesen Assets-Ansammeln-Modus gehen. Mach die Bücher frei und hoff drauf, dass du den ein oder anderen guten Pick kriegst von anderen Teams, dass du den ein oder anderen jungen Spieler, den man dann vielleicht explodiert da jemand und dann hast du so einen richtig guten Spieler drin, ein richtig gutes Assets drin. Schaffst du es vielleicht sogar irgendwie von den Thunder deinen Pick-Swap zurückzukriegen oder von den Sixers deine Draft-Picks zurückzukriegen, den 28er zum Beispiel. Ich denke, das sollte der Modus sein in L.A. bei den Clippers. Ich weiß nicht, ob das tatsächlich so ist, ob Steve Ballmer das wirklich auf seinen Weihnachtszettel geschrieben hat. Ich glaube, er sollte es draufschreiben, weil ich glaube, dieses Team, so wie es aktuell dasteht, geht absolut nirgendwo hin. Und dann ist die minimale Upside, dass du hoffst, dass einer der Picks, die du von extern reinkriegst, was wird. Dass einer der jungen Spieler, die du von extern reinkriegst, was wird. Ich glaube, diese minimale Upside ist immer noch höher als die überhaupt nicht vorhandene Upside von dem Team, das du aktuell aufgestellt hast.
Ja, stimme ich dir absolut zu. Bei den Clippers muss ich irgendwas ändern. Zubac ist jetzt auch verletzt und wird für eine Weile ausfallen. Es wird mich nicht wundern, wenn James Harden noch einen Trade fordert vor der Deadline und das Team dann verlässt, vielleicht in Richtung der Houston Rockets oder ein anderes Team, wo er jetzt da auch noch die Gelegenheit sieht, um einen Titel mitzuspielen. Es war klar, dass die Clippers vor wenigen Tagen die Lakers dann schlagen, dass dieses eine Game, was sie dann aller 10 Spiele mal gewinnen gefühlt, dass das dann auch unbedingt gegen die Lakers kommen muss. Aber du hast natürlich vollkommen recht, das ist eine absolut katastrophale Saison bisher. Und die ganze Chris Paul-Situation, wo ich auch neulich ein Video zu gemacht habe, die zeigt halt auch so ein bisschen, dass es nicht nur spielerisch nicht läuft, sondern halt auch irgendwas mit der Kultur dort halt nicht so läuft, wie es vielleicht laufen sollte. Und dass bei den Clippers anders gearbeitet wird, als bei guten Teams gearbeitet wird. Und für die Culture sind halt Front Office, Ownership, Coaching Staff und die besten Spieler zuständig. Und es ist natürlich ein sehr, sehr schlechter Look für das Team und für alle Beteiligten dort, wenn jemand wie Chris Paul, der halt wirklich was ändern wollte und der auch immer wieder den Finger in die Wunde gelegt hat, mit seiner Art, die auch nicht jedem passt und schwierig sein kann, das sehe ich schon auch so, aber der ja helfen wollte und der ja auch in der Vergangenheit schon gezeigt hat, dass er in Phoenix geholfen hat, dass er in OKC geholfen hat, dass er bei den San Antonio Spurs geholfen hat. Und dann kommt er bei den Clippers rein und will da helfen. Und da ist man so, nee, Digga, das passt uns nicht so. Wir wollen nach Niederlagen nicht darüber reden, warum man verloren hat. Wir wollen uns nicht abseits des Parketts auf irgendwelchen Halloween-Partys treffen. Wir wollen uns nicht gegenseitig challengen. Wir wollen nicht, dass, ja, hier die fest vorgeschriebenen Rollen und die Egos, die da mit reinziehen, dass das irgendwie angetouched wird und dass hier Spieler auf einmal vorschlagen, dass Coverages geändert werden, weil es ist nur eine Sache der Coaches und wir wollen nicht, dass Spieler, die eigentlich als Bankspieler eingeteilt sind, auf einmal in den Timeouts viel erzählen. So, das ist alles, was für mich nach einer großen Red Flag schreit und Die Frage ist, wie das halt gefixt wird mit dem gleichen Front Office, mit gleichen Coaching Staff, den gleichen Stars in diesem Team. Irgendetwas muss sich wahrscheinlich ändern dafür, dass die Kultur, dass die Culture sich ändert und dass man endlich wieder auch Winning Basketball spielen kann. Und deswegen würde ich sogar eher noch weitergehen und mir überlegen, ob es überhaupt mit diesem Coaching Staff langfristig Sinn macht und ob Ty Lue wirklich so unantastbar sein sollte, wie er es zu sein scheint. Und ob man da spielerisch einreißt, ob man komplett neu aufbaut, was natürlich schwer ist, weil du hast es angesprochen, man hat jetzt nicht unendlich viele eigene Assets, aber man hat langfristig dann auch wieder Picks zur Verfügung, man hat langfristig auch Cap Space. Und deswegen diese Kawhi-Ära, die neigt sich dem Ende zu und das ist, denke ich, auch genau richtig. Und je eher die Clippers von vorne anfangen, desto besser, denke ich.
Wir halten uns jetzt dann doch länger auf mit den einzelnen Punkten, als wir dachten. Wer hätte es kommen sehen? Was ist dein nächstes Ding? Vielleicht ab sofort ein bisschen schnellfeuriger jetzt hier den Rest noch durchspringen.
Auf jeden Fall die letzten Punkte, die letzten Teams, das sind auch welche, wo ich, denke ich mal, jetzt nicht allzu viel Zeit brauche. Die New Orleans Pelicans wünschen sich natürlich, dass der Hawks-Pick nicht so sehr einschlägt, den man ihnen jetzt im Sommer abgeben hat. Wir haben auch schon viel darüber geredet. Sie haben das irgendwo selber in der Hand, indem man einfach mehr Spiele gewinnt und dafür die Lottery Odds dieses Picks, den man an Atlanta nächstes Jahr ungeschützt abgibt, dass sich das einfach verringert. Aber das steht wahrscheinlich ganz groß auf dem Wunschzettel der New Orleans Pelicans. Bitte einfach mehr Spiele gewinnen und dann in der Lottery hoffen, dass der Atlanta Hawks Pick, den sie von den Pelicans bekommen, nicht irgendwie der erste sein wird oder der zweite oder der dritte. So, das war jetzt sehr kurz.
Ja, stimmt. Gibt's auch gar nichts hinzuzufügen, weil es halt auch, da haben wir ja neulich auch drüber gesprochen, weil es dann den Druck von Derrick Queen vielleicht ein bisschen lindert, der eine fantastische Rookie-Saison spielt, der jetzt vor allem die letzten Wochen wahnsinnig gut drauf ist, der sehr, sehr viel Spaß macht. Und es ist einfach schade, dass man halt doch immer wieder im Hinterkopf hat. Das Front Office hat halt trotzdem ganz schön Mist gebaut, auch wenn sein Pick an 13 aktuell sehr gut aussieht. Aber der Prozess, wie man da hingegangen ist, der war halt grauenhaft. Und wenn das jetzt sich herausstellt, dass das der 7., 8., 9. Pick wird, dann wäre das schon mal ein großer Stein vom Herzen, der da fällt. Definitiv. Ich mache weiter mit meinem Spieler.
Fall. Mach mal weiter.
Jamal Murray hat auf seinem Wunschzettel stehen und er ist in der privilegierten Lage, dass er in der Lage ist, seinen Wunschzettel selbst zu erfüllen und er ist auf dem besten Wege, das zu tun, endlich All-Star zu werden und in Klammern vielleicht sogar in einem All-NBA-Team zu landen. Ich denke, für Ersteres, für eine All-Star-Nominierung, sollte er aktuell relativ nah dran an No-Brainer sein. Ich würde stark damit rechnen, dass er das schaffen wird. Und ich finde, er ist aktuell sogar ein sehr, sehr heißer Kandidat für einen Platz in einem der drei. Also vermutlich wird es dann eher so Richtung Drittes, aber einen Platz in einem All-NBA-Team. Der Mann spielt eine überragende Saison. 24,8 Punkte, 4,3 Rebounds, 6,7 Assists, 45,5% Dreierquote, 127er Offensivrating, 63,1% True Shooting und die Werte, die ich gerade vorgelesen habe, sind allesamt Career Highs. Ist davon auszugehen, dass er ein wenig abkühlt, dass er nicht 45,5% seiner Dreier beispielsweise treffen wird den Rest der Saison. Vermutlich, aber Jamal Murray spielt auf einem absurden Level, wenn er fit bleiben kann und wenn die Nuggets weiterhin so am Rollen sind mit einer Bilanz von 21-7 und dem drittbesten Net-Rating der NBA, mit der besten Offense im Basketball. Und ich sehe aktuell nicht so wirklich viele Gründe, warum sie das nicht schaffen sollten. Erst recht, wenn dann Christian Brown zurückkommt, wenn Aaron Gordon wieder zurückkommt. Dann hat Jamal Murray definitiv seinen ersten All-Star-Platz verdient und dann hat er vielleicht sogar seine erste All-NBA-Nominierung verdient am Ende der Saison.
Auf jeden Fall wäre der erste Teamkollege in der Karriere von Nikola Jokic, der an der Seite von Jokic zum All-Star gewählt wird. Und es wird Zeit. Ja, Jamal Murray ist jemand, mit dem die Hoffnung der Denver Nuggets stehen und fallen in dieser Saison wieder. Und die Hoffnungen sind in dieser Saison sehr, sehr groß. Man hat, das hatte ich schon im Sommer gesagt, das beste Team in Jokics Karriere um ihn herum. Offensiv, defensiv, was das Coaching angeht. Ich glaube, man ist besser, als man es war 2023, als man den Titel gewonnen hat. Und dafür ist Jamal Murray als zweite offensive Option natürlich unfassbar wichtig. Die Rollenspieler Gordon und Brown und Cameron Johnson, alle super wichtig, aber du brauchst jemanden, der diese Offensive dirigiert und leitet und Würfe für sich und die Kollegen kreiert in den Non-Jokic-Minuten. Du brauchst einen elitären Pick-and-Roll-Partner, Two-Man-Game-Partner an der Seite von Joker. Du brauchst jemanden, der den Ball vorträgt und immer wieder auch aus dem Dribbling am Perimeter kreiert, und das ist halt Jamal Murray. Und wenn Jamal Murray in dieser Form dann auch in den Playoffs ankommt und fit bleiben kann und dieser Playoff-Riser sein kann, der ja in den letzten Jahren immer wieder auch war und große Würfe nimmt und trifft, dann ist für diese Denver Nuggets alles möglich. OKC ist das beste Team der Conference. OKC ist als amtierender Champion auch irgendwo über viele, viele, viele Zweifel erhaben. Aber ich halte nach wie vor nichts von der Idee, dass das ein Cakewalk für OKC wird durch den Westen und dann zum Titel, dass man hier im Schlaf durchmarschiert. Ich glaube, dass OKC wirklich sehr, sehr hart dafür auch kämpfen muss, durch diesen Westen zu kommen, an den Houston Rockets vorbeizukommen, an vor allem dann diesen Denver Nuggets vorbeizukommen, weil dieses Denver-Team ist legit, und dass sie offensiv so brillant sind bisher in dieser Saison gerade, das verdanken sie zu einem großen Teil auch Jamal Murray, der die beste Saison seines Lebens spielt. Und das sind halt hervorragende Nachrichten, weil Murray in letzter Zeit immer wieder auch gestruggelt hat. Er hat viel Zeit mit Verletzungen verpasst. Ich erinnere mich an die Olympischen Spiele letzten Sommer, wo er ja nur noch ein Schatten des Spielers war, der davor war, der auch immer wieder in den Playoffs dann eingebrochen und abgetaucht ist in den letzten Jahren aufgrund von physischer Spielweise und weil er halt nicht mehr diese Athletik mitbringt, die er mal hatte. Und ihn jetzt so zu sehen, das ist schon sehr, sehr schön, und das sind fantastische Nachrichten für die Denver Nuggets, und auf ihrem Wunschzettel steht auf jeden Fall, dass das so weitergeht und dass Murray fit bleiben kann und dass die anderen Spieler des Teams fit werden wieder und man wieder ja auf alle zurückgreifen kann, weil dann kann man es den Oklahoma City Thunder, denke ich, wirklich, wirklich, wirklich schwer machen in den 2026er Playoffs. Machen wir weiter mit den Orlando Magic. Kurz und knackig: auf dem Wunschzettel der Magic steht, dass ihre besten Spieler nicht nur zusammen spielen, weil sie nicht mehr verletzt sind, sondern dass ihre besten Spieler auch lernen, miteinander erfolgreichen Basketball zu spielen. Es ist immer ein sehr schlechtes Zeichen, wenn ein Team nicht am besten ist, wenn die besten Spieler auf dem Parkett stehen, sondern wenn sie dann am besten sind, wenn gewisse einzelne dieser an sich eigentlich besten Spieler halt auf der Bank sitzen und gar nicht mit dabei sind. Was die Magic hoffen müssen, ist, dass Jalen Suggs, Franz Wagner, Desmond Bane und Paolo Banchero nicht nur alle vier auch längerfristig zusammen spielen können, weil sie alle auch fit sind, sondern dass diese vier auch lernen, zusammen an beiden Enden des Parketts zu dominieren. Ich mache mir keine Sorgen um Franz, ich mache mir keine Sorgen um Jalen Suggs und ich mache mir auch keine Sorgen um Desmond Bane. Der Spieler aus diesem Quartett, um den man sich Sorgen machen sollte, ist natürlich Paolo Banchero. Wir wollen jetzt hier nicht wieder zu detailliert reingehen, aber die Magic müssen hoffen und beten und sich wünschen beim Weihnachtsmann, dass Paolo Banchero lernt, reinzufitten an die Seite der anderen Spieler, an die Seite der anderen Stars und Schlüsselfiguren in diesem Kader, dass er zu einem besseren Defender wird, dass er zu einem besseren Passspieler wird, zu einem besseren Shooter wird, zu einem besseren und willigeren Offball-Spieler wird. Du hast es gesagt gehabt, wir wollen hier realistisch bleiben. Ich weiß nicht, wie realistisch das ist, aber wenn sich die Magic eine Sache wünschen, dann muss es das sein. Das auch gerade, wenn wir jetzt mal von diesen Vieren uns nur auf die beiden Stars, Superstars beziehen, Franz und Paolo. Die Hoffnung und die Bitte muss langfristig einfach sein, der Wunsch muss langfristig sein, dass man am besten ist, wenn die beiden spielen. Weil ansonsten fällt diese ganze langfristige Idee und Vision in sich zusammen. Wenn die Magic irgendwann aufwachen und zu der Erkenntnis gekommen sind, die sich andeutet, langsam aber sicher, dass man mit den beiden zusammen nicht funktioniert und dass es nicht der optimale Weg ist, mit beiden zusammen weiterzumachen, dann fällt halt das alles in sich zusammen. Und die ganze Idee der Magic und die ganze Idee, die Orlando langfristig hat und die Vision dieses Teams und dieses jungen Kerns, bricht dann in sich zusammen. Und um das zu verhindern, muss vor allem Banchero zu einem anderen Spieler werden. Und das müssen sich die Magic wünschen.
Ich stimme dir zu, dass der Eye-Test oftmals leider vermittelt, dass die beiden auf dem Feld nicht das Maximum der Orlando Magic darstellen. Ich finde es aber sehr interessant und das habe ich jetzt gerade auch nochmal nebenher geprüft. Mir ist neulich aufgefallen, ich bin durch die besten Lineups der NBA gegangen und mir ist neulich aufgefallen, Jalen Suggs, Desmond Bane, Franz Wagner, Paolo Banchero, Wendell Carter Jr., diese fünf unter allen Lineups, die mindestens 200 Possessions zusammen gespielt haben, also Small Sample Size, aber nicht die super smallste, sind das viertbeste Five-Man-Gespann im Basketball mit einem plus 17er Net-Rating. Und jetzt habe ich konkret auf Paolo und Franz gerade nochmal geguckt. In allen Lineups mit Paolo und Franz auf dem Feld gemeinsam haben sie ein Net-Rating von plus 6,5. Mit nur Franz auf dem Feld, ohne Paolo, haben sie plus 1,3. Und mit nur Paolo ohne Franz, das sieht dann sehr übel aus, sind sie bei minus 5,3. Aber wenn die beiden gemeinsam auf dem Feld stehen, plus 6,5 für dein vermeintliches Star-Duo ist jetzt kein super-duper Wert, aber ist auch kein schlechter Wert. Also die Line-Up-Daten sprechen keine so pessimistische Sprache wie der Eye-Test, bei dem ich dir, wie gesagt, komplett recht gebe. Das ist, wollte ich jetzt einfach mal als Gedankenanstoß noch in den Raum werfen.
Ja, das mag so sein, jetzt bezogen auf die Saison. Aber in den letzten Jahren, die Magic hatten nie ein positives Net-Rating in der Zeit mit Paolo Banchero. Wenn wir jetzt auf das On-Court-Net-Rating schauen, es ist erst in dieser Saison jetzt leicht positiv. Es war als Rookie minus 4,5, dann minus 0,3, dann minus 1,0 und jetzt zum ersten Mal plus 0,5 und die On-Off-Zahlen minus 4,4 als Rookie, minus 7,3, minus 0,9 und minus 4,2. Das heißt, die Orlando Magic sind selbst in dieser Saison 4,2 Punkte pro 100 Possessions besser in der Zeit ohne Banchero, als sie es in der Zeit mit Banchero sind. Und das ist etwas, was wir in den Playoffs auch so beobachten konnten. Das heißt, ja, ich stimme dir zu, auf jetzt Two-Man-Lineups auf die Saison bezogen, da mag das jetzt positiv aussehen, aber auch in dieser Saison sind die Magic ohne Banchero besser, als sie es mit Banchero sind. Und das ist natürlich ein ziemlich, ziemlich schlechtes Zeichen, weil du natürlich möchtest, dass dein Team dann am besten ist, wenn an sich dein, so wie du es denkst, bester Spieler und ironischerweise auch den Spieler, den du mit Abstand am meisten pushst, um All-Star zu werden dieses Jahr auch wieder, was ich ziemlich crazy finde, wie sehr an Orlando Paolo gepusht wird als All-Star und Franz halt nicht, dann möchtest du natürlich, dass zum einen du gegnerische Teams outscorest, wenn er auf dem Parkett steht und zum anderen natürlich auch, dass du besser bist, wenn er auf dem Parkett steht. Und das ist bei Banchero leider nie so der Fall gewesen. Wie gesagt, wir müssen jetzt nicht ins Detail gehen, warum das so ist. Das haben wir hier im Podcast zur Genüge gemacht in letzter Zeit, in den letzten Jahren und ich natürlich auf YouTube noch intensiver. Aber du würdest mir sicherlich grundsätzlich zustimmen, dass ich die Magic wünschen, dass sich gerade bei Banchero irgendetwas zum Positiven verändert.
Absolut, absolut.
Gut, du bist dran.
Ich bin dran. In aller Kürze und Würze. Die Golden State Warriors wünschen sich ein Jonathan Kuminga Hail Mary. Die Golden State Warriors brauchen, glaube ich, dringend, ich will nicht sagen einen Tapetenwechsel, aber eine Injektion von frischem Wind, eine Injektion von Talent. Sie stehen bei 15-15 oder stehen sie sogar, das weiß ich jetzt bei BKRF nie, ab wann da die Ergebnisse der heutigen Nacht schon mit drin sind. Sie stehen bei 15-15. Sie sind ein Team, das die drittbeste Defense der NBA hat. In dem Sinne kann man ihnen nicht viel vorwerfen. Sie haben die 21. beste Offense und das ist eine mittelschwere Katastrophe angesichts der Tatsache, dass Steph Curry eine unfassbare Saison spielt für einen Herren seines gehobenen Alters. Ich denke, es muss sich was tun. Dieser ganze Aufschwung, über den wir vor der Saison geredet haben, mit dem Curry-Draymond-Jimmy-Butler-Kern, der in der zweiten Saisonhälfte letztes Jahr nach dem Butler-Trade überragend aussah. Das alles ist so ein bisschen verpufft, dieses Momentum. Und die Warriors sehen absolut nicht aus wie ein Team, das im Westen auch nur annähernd um einen Platz in der zweiten Runde oder gar den Conference Finals mitsprechen kann. Und die Jonathan Kuminga-Geschichte hängt immer noch über allem, weil er der Pokerchip ist, den man irgendwie versuchen wird einzusetzen zur Deadline. Dafür sollte er aber spielen, A, und B, dann gut spielen. Und das hat sich nach der anfänglichen Euphorie zu Saisonbeginn, erinnerst du dich noch an die 2 Wochen, in denen Jonathan Kuminga plötzlich ein guter Rotationsspieler war, das ist sowas von wieder nach hinten losgegangen, die ganze Sache. Die Warriors brauchen was. Die Warriors brauchen, glaube ich, Veränderungen. Hast du den Clip gesehen, in dem Steve Kerr und Draymond sich beefen und Draymond dann in die Kabine geht?
Heute Nacht, ja. Also,
es sieht nicht gut aus. Die Vibes passen nicht so ganz. Obwohl Jimmy Butler mit Pat Spencers Lacrosse-Jersey gekommen ist zum Spiel, habe ich gesehen heute Nacht. Sie brauchen ein Team, Zwinker, Zwinker, Sacramento, das sich reinredet in die Jonathan Kuminga Experience und der Meinung ist, dass es in der Lage ist, aus Jonathan Kuminga das Potenzial rauszukitzeln, das in ihm schlummert. Oder sie brauchen sogar eine große Lösung. Sie brauchen sogar Butler wieder wegzuschicken. Aber ich weiß nicht, ob du dafür dann einen Gegenwert kriegst, der dich wirklich besser macht. Also es hängt weiterhin sehr viel an dem Kuminga Pokerchip und es läuft nicht gut aktuell. Deswegen auf der Christmas Wishlist Kuminga Hail Mary. Ich würde jeden Tag in Sacramento anrufen, wenn ich Joe Lacob und die anderen Verantwortlichen wäre. Mal gucken, ob sich da noch was machen lässt.
Da muss ich nicht viel hinzufügen. Das ist ja die eine Schraube, an der die Warriors noch groß drehen können. Du tradest obviously Steph nicht, du tradest nicht Jimmy Butler. Du wirst für Draymond keinen großen Gegenwert mehr bekommen. Deine Hoffnung ist, dass sich irgendjemand reinredet in Jonathan Kuminga und eine glorreiche Zukunft von Jonathan Kuminga. Und wenn das einer ist, dann sind das wahrscheinlich entweder die Sacramento Kings oder die New Orleans Pelicans oder ja, solche Kandidaten, die in den letzten Jahren schon immer wieder Mist gebaut haben bei solchen Trades. Wie gesagt, muss ich jetzt nicht allzu viel hinzufügen. Es waren 2 sehr, sehr schöne Wochen, in denen Kuminga all diese coolen Rollenspieler-Dinge gemacht hat und gescreent hat und gecuttet hat und geworfen hat und gereboundet hat und gehustelt hat und extra Pässe gespielt hat. Aber wie du ja schon gerade schön formuliert hast, das ja, ist mittlerweile alles nicht mehr so und wir sind wieder da, wo wir schon immer waren bei Kuminga. Und das ist natürlich ziemlich blöd für die Warriors. Ich habe ein sehr ähnliches Team jetzt, was ich ebenfalls wünsche, dass eine Trade-Situation, eine Personal-Situation geregelt wird. Sicherlich in einem viel, viel größeren Rahmen, aber die Milwaukee Bucks haben auf ihrem Wunschzettel stehen, dass die Giannis-Zukunft zumindest vorerst mal geklärt wird, sei es durch ein Commitment und dass er bleibt und dass man eventuell einen weiteren Move macht jetzt vor der Deadline in Richtung Win Now und man mit Giannis einfach angreifen kann oder dass man einen adäquaten und großen Gegenwert für Giannis bekommt. So oder so haben in meinen Augen die Bucks auf ihrem Wunschzettel stehen, dass die Zukunft von Giannis zumindest in dieser Saison und kurzfristig darüber hinaus erst einmal geklärt wird.
Yes, Sir. Auch da Zustimmung und nichts wirklich hinzuzufügen.
Dann lass mich doch direkt ausnahmsweise mal weitermachen, denn die Miami Heat wünschen sich
ja
eingepackt, verpackt. Bei den Amis ist es dann am Morgen des ersten Weihnachtsfeiertags, wenn es in Deutschland wäre, dann verpackt. Und am Weihnachtsbaum am Heiligabend wünschen sie sich Giannis, den sie dann schön auspacken können und dann direkt einsetzen können. Und vielleicht in dieser Saison schon angreifen können. Die Miami Heat wünschen sich den Greek Freak im Team, ohne jetzt unfassbar viel für ihn abzugeben. Aber ich denke, sie werden nicht um Tyler Hero, Kal-El Ware, wahrscheinlich Jaime Hakes und den anderen Pick drumherum kommen. Aber das, ja, das sollte auf Pat Rileys Wunschzettel stehen.
Kal-El Ware würde ich schon trauern, so wie der aktuell drauf ist. Aber prinzipiell ja, natürlich absolute Zustimmung. Die Heat brauchen und wollen einen Superstar und das scheint aktuell der geradlinigste Weg zu sein, einen zu bekommen. Ich habe noch 3 Punkte auf dem Zettel, die ich jetzt gerne einfach ganz schnell runterrattern würde und wenn du Bock hast, kannst du dann bei einem der 3 einsetzen. Die Utah Jazz sollten sich Niederlagen und noch einmal Niederlagen wünschen. Sie sind nämlich aktuell weiterhin, es geht in die richtige Richtung, aber mit einer Bilanz von 10-18 sind sie weiterhin deutlich zu gut unterwegs, um ihren Top 8 geschützten Pick, der ansonsten in Richtung Oklahoma City wandern würde, mit großer Sicherheit zu behalten. Da muss mehr verloren werden in Utah. Die Frage ist, wo sind die Stellschrauben? Offensichtlich Markkanen traden, aber ansonsten ist es ja gar nicht mehr so wie die letzten Jahre, dass da mit den Jordan Clarksons dieser Welt noch irgendwelche Veteranen abgegeben werden könnten. Also das sind aktuell ganz schön viele junge Wilde, die dir da zu viele Spiele gewinnen. Aber ich denke, wir werden mehr den Ball in Ace Baileys Händen sehen. Wir werden mehr Cody Williams Minuten sehen, der personifizierte Tank Commander ist aktuell. Das sollte und muss das Ziel sein, der Utah Jazz. Und ich denke, das wird das Ziel sein in den nächsten Wochen. Zweitens, die Minnesota Timberwolves brauchen und wollen und wünschen sich einen kompetenten Point Guard. Auch das nichts Neues. Haben wir immer mal wieder drüber geredet. Dante DiVincenzo macht einen soliden Job, was diese On-Ball-Duties angeht, aber er ist jetzt auch nicht der geborene Ballverteiler. Die Rob Dillingham-Geschichte ist inzwischen wahrscheinlich komplett abzuschreiben. Mike Conley ist zu alt und zu unkonstant, um diesem Team noch das zu geben, was es braucht für einen tiefen Playoff-Run. Und das ist das Ziel an der Seite von Anthony Edwards. Ich bin ein Freund davon, den Ball möglichst viel in den Händen von Anthony Edwards zu haben, weil er weiterhin Schritte macht als Decision-Maker, als Passer. Aber es sollte nicht dein Plan A, B und C sein. Und deswegen wünschen sich die Minnesota Timberwolves einen Point Guard und die Indiana Pacers wünschen sich einen Center. Hut ab vor dem, was Jay Huff bislang leistet, aber langfristig gedacht, jetzt nicht unbedingt für diese Saison, so egal, was diese Saison passiert. Mach ruhig weiter, Tank. Stell von mir aus Siakam irgendwann aufs Abstellgleis im Sinne von, also nicht im Sinne von Trademark, sondern im Sinne von, so du wirst jetzt aus dem Verkehr gezogen und wir wollen weiterhin Spiele verlieren. Da bin ich komplett fein mit. Das ist langfristig wahrscheinlich sogar die beste Idee. Hol dir einen richtig geilen jungen Spieler in einer historisch guten Draft-Class rein oder nutze diesen Pick für irgendeinen Blockbuster-Move. Aber wenn dann nächstes Jahr Tyrese Halliburton zurückkommt, dann sollte ihm eine möglichst gute Infrastruktur an die Seite gestellt werden. Und ein Teil dieser Infrastruktur beim erfolgreichen Finals-Run und generell in den letzten Jahren war eben mit Miles Turner ein sehr guter Center, der sehr gut an die Seite von Halliburton gepasst hat. Den haben sie aktuell nicht. Und den sollten sie versuchen, sich irgendwann in den nächsten Monaten, vielleicht sogar schon vor der Deadline, wenn sich was anbietet oder spätestens dann im Sommer, sich den reinzuholen, um dann eben nächstes Jahr wieder mit Herli angreifen zu können.
Auf jeden Fall, vielleicht zu deinen letzten beiden Punkten, die Timberwolves, die jetzt zusammen miteinander ausgeschieden sind in den Conference Finals, die müssen sich natürlich fragen, Alter, wie schaffen wir es dann endgültig over the hump und wie schaffen wir es endgültig dann auch unseren Conference Finals Gegner dann mal zu besiegen, was hinausläuft auf die Oklahoma City Thunder oder die Denver Nuggets oder die Houston Rockets. Und bisher sind die Wolves bei aller Liebe nicht auf dem Level irgendeines dieser Teams. Und das liegt halt vor allem daran, dass Anthony Edwards gerade am Perimeter als Creator nicht genug entlastet wird. Ich weiß nicht, vielleicht kann man ja bei den Clippers anrufen und versuchen, James Harden irgendwie vor der Deadline zu bekommen für meinetwegen Julius Randle und einen Pick oder was auch immer. Und dann würde das relativ bald vielleicht schon nice aussehen, dass du dann mit Harden und dem Ant-Man am Perimeter halt 48 Minuten lang geile Creation hast, dass du mit für Gobert den coolen Pick-and-Roll-Partner hast. Vielleicht kriegst du ihn auch für Reed und einen Pick, wobei das dann vielleicht defensiv schon wieder schwierig aussehen könnte mit Randle und Harden zusammen auf dem Parkett. Aber ja, irgend sowas in die Richtung, irgendeinen guten Point Guard für Minnesota. Das ist, denke ich, was die letzten Jahre auch gerade in den Playoffs gezeigt haben. Und Conley ist ja jetzt auch nicht mehr der Allerjüngste. Und die Wolves waren immer dann am besten, wenn Conley am besten war. Und Conley ist nicht mehr dieser Spieler. Aber ich denke, dass das gezeigt hat, wie wichtig auch ein guter Point Guard in diesem Team ist. Und von daher sollte das auf jeden Fall auf dem Wunschzettel der Wolves stehen. Und bezüglich dem letzten Team, was du angesprochen hast, die Indiana Pacers, ja, auch da, nur weil sie jetzt gerade kacke sind, wir dürfen hier uns hier keine Illusion machen, dass das länger so weitergeht. Sobald Halliburton in der kommenden Saison wieder am Start ist, will dieses Team Meister werden. Punkt. Und für diese Meisterschaft braucht man natürlich irgendwie mindestens erstmal einen Starting-Level-Center, den man ja an Miles Turner verloren hat. Im Best Case, ja, naja, ist halt schwierig. Du kannst jetzt für Anthony Davis traden, und dann kannst du halt aber nicht mehr so geil tanken für den Rest der Saison, was eventuell deine Chancen ruiniert auf diesen absoluten Top-Pick. Das heißt, für die Pacers wird die Challenge sein, diesen Mix zu finden zwischen, okay, wie schaffen wir es, den Kader eventuell in dieser Saison noch aufzurüsten, um nächstes Jahr Meister zu werden, aber nicht, dass wir in dieser Saison gleich so gut werden, dass wir dann nicht mehr so viele Spiele verlieren und dann absolut tanken können. Das heißt, wahrscheinlich der Sweet Spot vom Timing her ist im Sommer, diesen Center reinzuholen. Nach dem Draft, wenn du weißt, wenn du im Draft bekommen hast, wenn du vielleicht auch mehr weißt über Halliburtons Rückkehr, wenn sich die Mathrin-Situation meinetwegen geklärt hat, dass du dann im Sommer auf diesen Big Man gehst. Aber auch das hatten wir schon zur Genüge besprochen, immer mal wieder. Die NBA geht so ein bisschen weg davon, dass die großen Moves im Sommer gemacht werden. Und die Free Agency ist auch nicht mehr das, was sie mal war. Vielleicht schafft man es ja im Sommer irgendwie Mathurin plus irgendwas für irgendeinen richtig geilen Center zu traden und dann hast du halt Halliburton und Siakam und Nembhard und einen Top-Pick im Draft und einen geilen Center und dann bist du halt direkt wieder ein Top-Contender in der Eastern Conference. Aber ja klar, die Indiana Pacers, die müssen es jetzt die Saison irgendwie schaffen, so scheiße wie möglich zu sein und gleichzeitig in der kommenden Saison dann so gut wie möglich zu sein, was sie in eine ziemlich einmalige Situation in der jüngeren NBA-Vergangenheit bringt. Und das wird alles andere als einfach und ich bin sehr gespannt, wie sie diese Gratwanderung hinbekommen wollen, denn im Best Case verlierst du jedes Spiel für den Rest der Saison und gewinnst dann jedes Spiel der nächsten Saison. Und über wie viele andere Teams in den letzten Jahren könnte man so eine Situation sagen? Vielleicht über die Warriors damals, wobei da halt ja Clay und Curry halt auch lange verletzt waren, da war das dann nicht so schwer, viel zu verlieren. Aber das hat es jetzt nicht so oft gegeben in den letzten Jahren und deswegen bin ich sehr gespannt, was die nächsten Monate für Indiana ergeben. Sie könnten sehr, sehr richtungsweisend sein.
Ja, wollen wir dann einfach den Weihnachtssack, den Sack von Santa Claus zumachen.
An sehr, der sehr gerne.
Lasset uns noch kurz den Hinweis anbringen. Wir werden uns am 26. hören. Kleine Planänderung. Wir hatten ja letzte Woche angekündigt, dass ich da irgendwie entweder mit einem Gast oder Solo was mache. Grandiose Neuigkeiten. Im Hause Schubert ist der zweite Weihnachtsfeiertag doch nicht so stressig wie angenommen. Wir werden uns gemeinsam am Freitagnachmittag, am zweiten Weihnachtsfeiertag, vor unsere jeweiligen Mics setzen. So richtig schön mit Nikolausmütze und heißer Schokolade, richtig schön eingekuschelt. Und wir werden euch zu jedem der NBA Christmas Games jeweils einen Gedanken mit auf den Weg geben. Das wird vermutlich ein relativ knackiges Format, aber das haben wir heute auch gedacht. Schauen wir mal, was rauskommt. Wir werden das am 26. nachmittags aufnehmen. Das wird dann noch am Abend in euren Podcatchern auf euren Spotify, Apple und Co. Apps landen. Wenn ihr also Lust habt, das Weihnachtsfest mit uns auf den Ohren ausklingen zu lassen, was uns natürlich riesig freuen würde, dann werdet ihr die Chance haben, das zu tun. Ansonsten wünschen wir euch bis dahin ein wunderschönes Weihnachtsfest im Kreise eurer Liebsten. Lasst euch reich beschenken und wir hoffen gemeinsam, dass wir mit einem geilen NBA Christmas Day beschenkt werden von den jeweiligen Akteuren. Bis dahin, Julius, frohe Weihnachten an dich. Wir hören uns am 26. Ich freue mich.
Dem kann ich mich nur anschließen. Frohe Weihnachten an unsere sehr verehrten Hörerinnen und Hörer. Natürlich auch an dich. Genieß die Tage, genieß die Zeit im Kreise eurer Liebsten. Und dann hören wir uns am 26. wieder. Und macht's gut.
Double Step Back Out, Freunde. Bis in 3 Tagen. Macht's gut. Ciao.
Ciao.